Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Göttinger Wochenmarkt. Frische Produkte aus der Region. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Wochenmarktplatz in der Hospitalstraße.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
In unserer Reihe Im Gespräch begeben wir uns heute mit dem Musiker Andreas Düker und seiner Laute und mit Stefan Dehler vom Theaterteam Stille Hunde auf eine besondere Zeitreise zum Gesprächskonzert über die musikalischen Reisen von Johann Friedrich Armand von Uffenbach am Sonntagnachmittag im Parthenonsaal des Archäologischen Instituts.
Andreas, wann bist du Johann Friedrich Armand von Uffenbach begegnet, dem am Sonntag eine musikalische Reise gewidmet ist?
Ja, das war letztendlich ein schöner Zufall. Wir waren im Instrumentenmuseum in Leipzig, gingen da durch die Lautenabteilung und dann war da ein großes Zitat aufgestellt, was folgendermaßen lautet: Was dero Laute anlangert, so zweifle gar nicht, dasselbe theorbiert werden kann. So schrieb Christian Hoffmann, berühmter Leipziger Instrumentenbauer, an Johann Friedrich Armand von Uffenbach im Jahre 1740. Um das zu erklären, die Theorbierung auf der Laute bedeutet, man baut einen zweiten Wirbelkasten an und hat dann quasi die Option, mehrere Basssaiten noch zu spielen, also sozusagen tiefer gelegt, neudeutsch gesagt. Und das war eine Mode, bestimmt in den 1740er Jahren die Instrumente kräftiger zu machen. Und ich kannte aber diesen Namen Armand von Uffenbach nicht. Ich habe das nachgeschlagen und gesehen, der war Frankfurt Bürgermeister, hat die alte Mainbrücke noch mitkonstruiert und war auch Hobby-Lautenist, hat viele musikalische Reisen gemacht und hat seine Kunstsammlung später der Göttinger Universität vermacht. Also ein sehr interessanter Zusammenhang mit Göttingen. Und das hat diese Idee angeregt, man müsste was zu diesem Herrn Armand von Uffenbach auf die Beine stellen.
Es gibt ja Tagebücher von seinen Reisen, die er als junger Mann unternommen hat, bevor er da quasi zu Amt und Würden aufstieg. Er beschreibt ganz viele musikalische Begegnungen. Das ist das zum einen. Und zum anderen scheint er ja auch ein sehr wachen Blick für seine Umgebung gehabt zu haben. Stefan, du hast ja dann in seinen musikalischen Notizen geblättert. Was ist dir so an ihm als besonders charakteristisch oder typisch erschienen?
Also ins Auge springend sind seine vielfältigen Interessen. Diese Reisen nach Italien und Frankreich vor allem und später auch noch durch die Niederlande, das war für ihn jetzt nicht eine reine Kavalierstour, bei der man sich amüsiert hat. Also jetzt muss man dazu sagen, der war finanziell gut ausgestattet und der hatte schon auch einen ordentlichen Reiseetat, aber jetzt auch nicht überbordend. Der war sicherlich nicht so ausgestattet wie manche Fürstensöhne zu der Zeit. Und ich las aus seinen Notizen sehr, sehr tiefes, ernsthaftes Interesse an dieser fremdartigen Kultur, an anderer Musik, neuer Musik, an Begegnung mit Menschen, an Gemäldeausstellungen, Sammlungen, Wissenschaft und Kunst so im ganz Allgemeinen. Das ist etwas, was sehr ins Auge fällt. Das lebte er auch. Also er notiert sehr akribisch, was er alles gemacht hat. Das ist weniger pedantisch, als sich das jetzt anhört. Das ist tatsächlich immer auch mit Gefühl, mit Herz gemacht. Diese Interessen, die er da irgendwie offenbart, die sind uns heute nachvollziehbar, aber es ist trotzdem ungewöhnlich, wie breit der tatsächlich interessiert war. Die Konzertlesung konzentriert sich sehr auf seine musikalischen Begegnungen, Begegnungen mit Musik, mit Menschen, die Musik machen, mit berühmten und nicht ganz so berühmten Leuten, Namen, die man heute noch kennt, wie Antonio Vivaldi, Namen, die man heute nicht mehr kennt, die aber zu ihrer Zeit sehr berühmt waren. Aber in Wirklichkeit hat er sehr, sehr viel mehr gemacht. Er hat sich auch für Landschaften interessiert, hat zum Beispiel auch viele interessante Ansichten, also Stadtansichten, Baudenkmäler, aber auch Natur gezeichnet und diese Bilder seinen Tagebüchern beigefügt.
War des Abends auf dem Wasser. Die gewöhnlich einmal jährliche Nachtmusik, welche die hiesigen Musikanten zu halten pflegen. Sie hatten ein großes grünes Schiff von außen mit lauter Laternen behängt und fuhren also auf der Breusch auf und nieder, machten auch vor jedem Haus, wo eine Ratsperson oder Obrigkeit wohnte, einen Halt, wofür sie dann anderntags von dort mit Wein und einer Mahlzeit verköstigt wurden. Damit wir es besser hören konnten, so nahmen wir auch ein solches vergittertes Schiff und fuhren den anderen nach, was dann überaus angenehm beim Abendmondschein war, besonders, weil wohl 30 und mehr andere kleine Schiffe auch mitfuhren.
Nichtsdestotrotz, der Anlass, ihm jetzt so einen Abend zu widmen, was hat dich daran gelockt, Andreas? Unabhängig davon, dass er vielerlei musikalische Interessen hatte und auch ein wunderbarer Zeitchronist letztendlich war.
Ich suche ja immer ein bisschen nach Bezügen zu Göttingen auch und es ist auch ein bisschen die Voraussetzung geworden oder die Idee, die Universität, weil ich ja in einer universitären Sammlung da auch spiele, da diese Zusammenhänge mehr einzubinden und manchmal ergeben sich da interessante Zusammenhänge, die dann auch mit Laute zu tun haben. Also, dass er selbst Laute gespielt hat und selbst musikalisch sehr interessiert war, ist natürlich der offensichtliche Zusammenhang. Und dass er dann in seinen Tagebüchern so Menschen wie Vivaldi live getroffen hat und die aus erster Nähe beschreiben kann, das ist ja etwas, was man sonst nicht so in den Geschichtsbüchern lesen kann. Das finde ich sehr faszinierend. Und dann hatte ich natürlich gehofft, dass die musikalischen Begegnungen auch interessant genug sind, dass es einen unterhaltsamen Abend bietet. Und ich glaube, Stefan Dehler nickt schon. Das kann man so bejahen.
Unabhängig davon, er war ja auch mit Telemann befreundet. Ja.
Genau, er war Mitglied des Collegium Musicum von Telemann schon in Frankfurter Zeiten. Telemann ist dann nach Hamburg gewechselt, aber diese Freundschaft hält an und wird intensiviert durch das gemeinsame Interesse an Blumenzwiebeln. Das heißt, es gibt diverse Briefe zwischen Uffenbach und Telemann, wo es dann auch nicht nur um Musik geht, sondern um Blumenzwiebeln. Sowas wie Tulpenzwiebeln, was man sich heute nicht vorstellen kann. Das waren wohl irgendwie wertvolle Gegenstände damals. Da gibt es auch Geschichten zwischen Händel und Telemann, dass die das zwischen London und Hamburg hin und her geschickt wurden.
Ach, die haben auch über Blumenzwiebeln geplaudert.
Auch.
Ja, die tauchen immer wieder auf. In ihrem honorigen Stil. Denn genau. Es gibt ja in dieser musikalischen Chronik auch einen Brief Telemanns, in dem das sehr ausführlich dokumentiert wird und sehr stilvoll.
Ja. Georg Philipp Telemann an Johann Friedrich Armand von Uffenbach. 27. August 1742. Wohlgeborener Herr, insbesondere hoch zu ehrender Herr. Euer Wohlgeboren hier in Hamburg aufzuwarten, wozu dero geehrtester letzterer mir Hoffnung machten, hat bisher noch nicht eintreffen wollen, so sehr ich es auch gewünschtet. Und so begierig ich bin, dero Standesverwandlungen mündlich zu vernehmen, welche ich indes immer noch als selten vorkommende betrachte, da ich den Tausch eines so lange geführten, vollkommen ruhigen Lebens gegen ein mühsames nicht zu begreifen vermag. Dass Sie aber solchen Tausch nicht bereuen, davon leget dero Schreiben verschiedene Merkmale an den Tag, und ich wünschte, dass Sie sich daher eines immer anwachsenden Vergnügens zu erfreuen haben mögen, worunter ich auch dieses mitrechne, was Ihnen die Musik ehedessen verursacht hat. Ob diese zwar mein Acker und Pflug ist und mir zum Hauptergötzen dienet, so habe ich ihr doch seither ein paar Jahren eine Gefährtin zugesellet, nämlich die Blumenliebe, welche beide wechselweise mich ihrer Annehmlichkeiten teilhaft machen.
Uffenbach war ja nun mehr als ein, ich sag mal, Hobbymusiker. Yeah. Hat er auch komponiert, gibt's von ihm Stücke verlautet, die er vielleicht irgendwo hinterlassen hat.
Ich meine, in den Kommentaren gelesen zu haben, dass er auch komponiert hat, sich aber durchaus über die Grenzen seines Talents, seiner technischen Fertigkeiten da klar war. Für Gelegenheiten hat er was gemacht, also das ist dann eher so im Freundeskreis geblieben. Er sagt, Leute, ich habe hier etwas gemacht, das würde ich sagen, das singen wir jetzt mal, das ist vierstimmig und da gibt es noch eine Begleitung, eine Geige und eine Flöte oder irgendwie ein Violoncello oder so etwas. Doch hat er auch gemacht, wie er sich überhaupt in vielen Bereichen auch, im Bereich Kunsthandwerk und wissenschaftlich betätigt hat. Er hat also zum Beispiel auch Glas geschliffen für Lesebrillen und solche Dinge. Er hatte sich extra da eine Maschine besorgt. Er hat eine Drehbank gehabt, auf der er tatsächlich auch sehr ordentliche Sachen hergestellt hat. Und er hat vor allem sich immer von Fachleuten instruieren lassen. Also er hatte Zeit und Geld, die Experten, die Kunsthandwerker, die Musiker, die Gesangslehrer und so weiter zu engagieren. Selbst hat er übrigens auch wohl sehr schön gesungen, hatte offensichtlich eine sehr schöne und brauchbare Tenorstimme. Also unter anderen Umständen wäre er vielleicht sogar Berufsmusiker geworden. Das hat er wohl auch immer ein bisschen bedauert, dass er das nicht geworden ist, aber ihm war auch klar, mit welchen Schwierigkeiten zum Teil ja die Kollegen, die das professionell betrieben haben, zu tun hatten.
Und auch das Ambiente, in dem er aufgewachsen ist, in einer ja doch wohl sehr wohlhabenden Patrizierfamilie, da wurde man nicht Musikus.
Der war finanziell sehr gut gestellt. Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es sozusagen nur eine Frage des Standes ist. Es war schlichtweg gar nicht notwendig, das professionell zu betreiben. Man musste seinen Lebenserwerb damit nicht bestreiten. Der konnte im Grunde genommen alles das machen, was er wollte.
Er hätte weiter auch ein Opernhaus eröffnen
können. Er hätte auch ein Opernhaus eröffnen können. Genau, hätte irgendwie da wahrscheinlich hätte ein Orchester gründen können. Die Möglichkeiten hatte er, die Verbindungen hatte er. Das war aber alles gar nicht notwendig, weil das andere gemacht haben. Er hat das unterstützt, wo immer das ging, hat das wohlwollend begleitet. Eben wie im Collegium Musicum des Herrn Telemann zu Frankfurter Zeiten. Da hat er einfach mitgewirkt. Und das hat er auf den Reisen übrigens auch gemacht. Der ist immer sofort irgendwie losgezogen und hat geschaut, wo sind denn hier die Treffen, wo sich Leute, die musizieren, zusammenkommen. Und das konnten reine Amateurvereinigungen sein und das konnten Vereinigungen sein, wo Amateure und professionelle Musiker sich treffen, Leute mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Und da hat er sich dann eingeklinkt.
So Freude am Musik machen.
Freude am Musik machen, dabei sein. Er beschreibt das hier und da und er ist auch hier und da mal bei, heute würden wir sagen, High-End-Konzertveranstaltungen auch mal gebeten worden, selber was darzubieten, was er dann mit einem leichten Anflug von Scham auch gemacht hat und dann auch dazu sagt, naja, man beklatschte das, das hat wohl eher damit zu tun, dass die Laute jetzt nicht so häufig da gehört wird und dass man das einfach originell
also
fand.
Den Ball flach.
Der hielt selber den Ball sehr flach, weil er ein scharfes Auge für die Virtuosität der Profis auch hatte.
Also zum einen ein sehr neugieriger, ein sehr empathischer und auch ein sehr wissbegieriger Zeitgenosse, der Herr von Uffenbach.
Ja, so beschrieben kennzeichnet es ihn sehr gut. Das gibt eben auch die Verbindung zu Göttingen, dass er an wissenschaftlichen Fortschritt sehr interessiert war, an aufklärerischen Konzeptionen und deswegen auch gesagt hat, ich glaube, da ist mein Nachlass sehr gut aufgehoben.
Die Georgia Augusta hatte ja nun den Ruf der Aufklärungsuniversität und da fühlte er sich dann vermutlich auch gut aufgehoben.
Genau, und ihm war ja auch irgendwie klar, dass egal wie jetzt so ein Erbfall dann abgewickelt wird, dass das eher ungünstig ist, weil ja meistens Sammlungen, die ja auch nach bestimmten Kriterien zusammengetragen wurden, dann doch in alle Winde zerstreut werden, dass sich irgendwie Liebhaber einzelne Stücke rausnehmen, dass sozusagen dieses ganze Konvolut, was man wissenschaftlich nutzen kann, weil eben eine Reihe von wissenschaftlichen Werken aufeinander bezogen, ja, dann irgendwie da zusammengetragen worden sind, dass das dann irgendwie verloren geht. Und ja, hat er gedacht, das ist jetzt nicht so günstig, das sollte einfach zusammenbleiben.
Die Tagebücher seiner musikalischen Reise, die sind ja auch in der Göttinger SUB, also von daher kann man da nachblättern, was ihn so alles umgetrieben hat.
Ich denke, dieser Bestand ist sicherlich etwas für Spezialisten, also man muss diese Handschrift entziffern. Man hat zu kämpfen mit diesem Deutsch der Barockzeit, das ist auch gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise man muss ein bisschen ein Auge und ein Ohr für so etwas haben. Also da steht sicherlich noch Vermittlungsarbeit an, aber selbstverständlich sind die eine Quelle für Historiker. Und es geht ja nicht nur um Musik, sondern es geht um viele andere Dinge. Also wenn man wissen will, wie man 1714 auf den Vesuv kam, kann man auch bei Herrn Uffenbach nachschlagen. Ja. Der beschreibt es nämlich ziemlich genau, mit welchen Strapazen ein Aufstieg zum Krater damals verbunden war.
Und das die Überquerung der Alpen jetzt auch
Überquerung der Alpen, so amüsant ein war. Lebensgefährliches Unterfangen, auch zu dieser Zeit noch. Also gerade vielleicht auch zu Jahreszeiten, in denen das Wetter nicht so mitgespielt hat. Ja, also das ist so, auch sonst die Infrastruktur bisweilen doch auch sehr, sehr beschwerlich Reisen dann bedeutete. Also das ist interessant. Beim Vesuv ist es halt auch interessant, dass das doch tatsächlich auch zu diesem Zeitpunkt schon ein touristischer Magnet war. Nichtsdestotrotz tatsächlich nur etwas für körperlich Fitte und ja, ausdauernde Wanderer.
Er war ja, nicht ich, Anfang 20, also.
Er war noch jung und hat es geschafft, aber auch da war es so, dass er ja doch schon ein paar Mal überlegt hat, ob es nicht besser wäre, aufzuhören.
Musikalische Reise jetzt am Sonntag mit den Reisenotizen von Herrn Uffenbach fängt ja in Deutschland an und spielt sich aber zum Großteil in Italien ab. Welche Stationen waren euch da wichtig? Ihr habt euch ja sicherlich darüber verständigt, auch was du dann für musikalische Motive einfließen lässt.
Ich habe das eigentlich dem Stefan ziemlich freigelassen, was er da rauspickt, und habe jetzt meine Musik drumherum gegarnt. Also der direkteste Bezug ist Jacques Callot, ein Lautenist in Paris, den er treffen wollte und wo er Unterricht genommen hat. Damit fängt quasi die Lesung an mit einem lauten Stück von Jacques Callot. Und ansonsten habe ich versucht, einfach atmosphärisch die Stücke mehr oder weniger aus der Zeit, aus diesen Ländern da einzufügen.
Also ganz viel aus Bella Italia.
Auch Frankreich.
Weil ja ein Großteil der Stationen über Rom, Neapel, yeah, Venedig führen und über die musikalische, ja, und auch die gesellschaftliche Kulisse.
Also muss ich sagen, italienische Musik ist damals die internationale Popmusik gewesen. Da gibt es dann schon auch Unterschiede. Fachleute hören die auch raus. Es gibt ja verschiedene Schulen, es gibt verschiedene Meister, die ihre Handschriften hinterlassen haben. Besonderheiten, die mit den örtlichen Bedingungen irgendwie zu tun haben. Geschmackliche Unterschiede zwischen Venedig und Neapel und Rom. Aber für das heutige Ohr klingt das doch alles sehr, sehr ähnlich. Ist zu diesem Zeitpunkt, wo Uffenbach unterwegs war, auch tatsächlich ein internationaler Exportartikel gewesen. Die italienische Musik, die italienische Gesangskunst sowieso, die italienische Opernkunst allen voran. So gesehen ist das dann gar nicht so speziell, dass man sagt, ach, das ist der spezielle venezianische Klang und das ist der neapolitanische Klang und ach, das ist ganz, ganz typisch Florenz. Also ich glaube, so weit geht dann das Konzert am Sonntag nicht, dass man das jetzt genau so rausarbeitet und sagt, also es ist nur da. Bei dem Herrn Gallot in Paris ist es nochmal ein bisschen anders, zumal das für die Zeitgenossen damals schon auch hörbar war. Das ist Musik französischer Herkunft und das ist eher so die Art, wie es die Italiener machen. Und den Zeitgenossen von Uffenbach, dem Herrn Telemann, dem Herrn Händel und dem Herrn Bach, den er übrigens gar nicht gekannt hat, oblag es dann, so eine Melange all dieser Nationalstile oder Regionalstile zu machen.
Das also, Ganze ein bisschen kosmopolitisch.
Kosmopolitisch, genau, aber tatsächlich über den merkantilen Faktor. Das heißt, das ist Musik, die verkäuflich war. Das heißt, auch die deutschstämmigen Komponisten, Instrumentalisten, Sänger haben sich an den südeuropäischen, vor allem italienischen, französischen Vorbildern orientiert. Wobei man dazu sagen muss, dass der italienische Stil sich international durchgesetzt hat. Also die Kunst der französischen Barockmusik ist da noch ein bisschen anders. Uffenbach findet die auch nicht so doll, das muss man dazu sagen.
Wobei er ja auch in Italien durchaus immer mal wieder kritische Worte fand. Also es hat ihn nicht automatisch alles entzückt.
Nein, er hat sich nicht entzückt. Also er hat dann schon auch Abstand irgendwie empfunden, das hat ihn dann einfach nicht so stark berührt, wenn die Musik zu virtuos wurde. Er merkte irgendwie, der melodische Schwung geht jetzt hier verloren.
Das war ja sein Problem mit Vivaldi.
Genau, der Vivaldi war ihm schlichtweg zu virtuos. Er hat das erkannt, das ist ein technisch hervorragender Geiger. Er stand auch davor und wirklich staunend. Das ist also fast erschreckend, was dieser Mann kann. Aber, und ich sage es jetzt mal in eigenen Worten, berührt hat es ihn nicht so sehr. Also da fehlte ihm so ein bisschen so eine Art emotionale Tiefe. Man hat fast den Anschein, als würde er drauf gucken, als wäre das irgendwie eine exquisite Zirkusnummer. So mitgefiebert hat er nicht.
Ich blieb so lange auf dem Maskenfest in der Redoute, bis es Zeit war, die Oper zu gehen. Alsdann fuhr ich mit etlichen Bekannten ins Opernhaus von St. Angelo, das etwas kleiner und weniger kostbar ausgeschmückt ist. Der Entrepreneur war der berühmte Vivaldi, der auch die Oper komponiert hatte und die recht kunstvoll und sehr gut anzusehen war. Die Maschinen waren nicht so kostbar wie in dem anderen Theater, die Sinfonie nicht so eindrucksvoll, aber nichtsdestoweniger verdiente sie gehört zu werden. Wir hatten aus Furcht, erneut misshandelt und angespien zu werden, wie beim ersten Mal, eine Loge genommen, die nicht viel kostete, und rächten uns dann auf die hiesige Art an dem Parterre, gerade so, wie man es uns ist das vorige Mal angetan hatte, auch wenn mir das zu tun schier unmöglich vorkam. Gegen Ende spielte der Vivaldi ein bewundernswertes Accompagnement-Solo, an das er zuletzt eine Fantasie anschloss, die mich recht erschreckte, denn dergleichen ist unmöglich jemals vorher gespielt worden oder kann wieder gespielt werden. Er kam mit den Fingern nur eine Strohhalmbreite an den Steg, dass der Bogen keinen Platz hatte und das auf allen vier Seiten, mit Fugen und einer Geschwindigkeit, die unglaublich ist. Er überraschte damit jedermann. Dass es mir gefallen hätte, kann ich jedoch nicht sagen. Es war weniger angenehm zum Anhören als kunstfertig.
Das hat er ja auch beschrieben für diverse Besuche von Konzerten und Aufführungen bei honorigen Herrschaften, dass da ganz viel, sagen wir mal, Pomp and Circumstances mit im Spiel war. Also riesige Gemäldegalerie, man wurde aufs Beste verköstigt und bei Laune gehalten und der musikalische Teil war dann noch wie so eine kleine Extravaganz, die man seinen Gästen kreiert.
Ja, also gesellschaftliche Ereignisse, soziale Treffen sind dann schon Gesamtkunstwerke. Man lädt Gäste ein, also mehr oder weniger exklusiv. Also den Herrn Uffenbach freut es immer, wenn es gar nicht so wahnsinnig exklusiv ist. Also wenn man zum Beispiel auch hingehen kann, ohne dass man eine gesonderte Einladung bekommen hat oder als besonderer Gast vermittelt worden ist. Solche Begegnungen und Besuche beschreibt er auch, wo zunächst einmal auch die Räumlichkeiten alle vorgeführt werden. Also die Gäste dürfen sich erstmal umsehen im Haus des Gastgebers oder der Gastgeberin und dürfen dann auch die entsprechenden Kunstgegenstände, die da ausgestellt werden, bewundern. Die architektonische Schönheit, die Raffinesse, die Eleganz. Und dann wird man in den Konzertsaal geleitet und erlebt dort tatsächlich ein musikalisches Ereignis allererster Güte. Und das wird flankiert von Bewirtung, die halt auch das Allerfeinste ist und unglaubliche Summen gekostet haben muss. Dazu kommt dann oft noch eine Spezialbeleuchtung, dass halt wirklich also alle Kronleuchter irgendwie in Betrieb sind und so. Da gehört dann schon alles dazu, auch die Verabschiedung der Gäste, die Bereitstellung von Kutschen und Dienstpersonal, das die Gäste nach Hause führt bei Nacht dann. Also das ist dann schon alles eine große Sache. Und das schätzt er sehr.
Er auch mit dem einen oder anderen ironischen oder suffisanten Unterton.
Ja, ihm ist schon irgendwie auch klar, also da muss man also sagen, da merkt man so ein bisschen den protestantischen Frankfurter Bürger auch, dass er eigentlich in dieser Liga, in dieser Gesellschaftsliga gar nicht richtig mitspielen kann. Er kann zum Beispiel eben keine adäquaten Gastgeschenke, also Mitbringsel irgendwie bringen, ja, dafür hat er gar nicht das Geld. Wird auch gar nicht erwartet, also die Noblesse irgendwie, der Gastgeber erlaubt auch, dass man sozusagen ohne ein Gegengeschenk oder ein Eintrittsgeschenk irgendwie dahin kommt. Aber ihm ist schon irgendwie klar, je mehr Aufwand da getrieben wird, desto mehr ist er selber ein bisschen sozial in die Ecke gedrängt, weil er halt wirklich nichts erwidern kann. Er kann vielleicht, das gibt es dann auch, dass er selber dann auch noch ein bisschen mitmusiziert, mit einem Exotenbonus ein bisschen Lauten spielen darf. Aber es ist schon klar, dass er im Grunde genommen nicht standesgemäß reagieren kann, weswegen er dann hier und da auch mal was ablehnt und sagt, nee, ich bleibe nicht noch zum Mittagessen oder nein, ich werde jetzt nicht die zweite und dritte und vierte Veranstaltung auch noch machen.
Ja, aber vielleicht auch ein bisschen genau von der ganzen Performance-Haltung.
Ja, das ist natürlich auch etwas, das steckt in dem Herrn Uffenbach auch drin, dass er auch sagt, naja, wir müssen schon ein bisschen unterscheiden zwischen Essenz und Dekor. Ja, und er sagt irgendwie, der Rahmen ist schon toll, wie ein, heute würde man sagen, Framing, durch den man auch irgendwie merkt, wie kostbar das Bild ist, wie großartig und herausragend dieses Ereignis ist. Aber ihn interessiert dann tatsächlich die Musik, irgendwie das Gespräch, der wissenschaftliche Austausch, also sozusagen der intellektuelle Dialog, dann eigentlich mehr als der super bequeme und tolle Stuhl und die 25 Kristalllüster, die da aufgestellt sind.
Die Sänger waren unvergleichlich und sie gaben in nichts denen der größeren Oper nach. Besonders taten sich etliche Weibsleute hervor, darunter die sogenannte Fabri, die sowohl in der Kunst der Musik als auch in der Gefälligkeit Eindruck machte. Überdies sah sie recht gut aus, wenigstens auf der Bühne.
Uffenbach erzählt, wie er empfangen wird, wie protzig die Gemäldegalerie ist, was da alles aufgefahren wird. Kommentierst du das ganz schlicht mit lauten Motiven?
Ich versuche da einfach unterhaltsame Stücke zu finden, die jetzt nicht zu überinterpretiert sind. Das soll ja eigentlich vor allen Dingen unterhaltsamer, geistreicher Abend werden. Also darf man sich nicht zu viel reindenken.
Aber im Kontrast zu den Beschreibungen von Uffenbach,
ich glaube,
hat es einen gewissen Charme.
Genau, es ist natürlich ein Kontrast, wenn von einer technisch und personell unglaublich aufwendigen Operninszenierung erzählt wird, bei der irgendwie Mensch und Maschine in Bewegung gesetzt wird und sehr, sehr hochwertig Musik viele, viele Stunden lang gespielt wird. Gesangsstars auftreten, die europaweit gefragt sind und auch nach jeder Nummer ausgiebig bejubelt werden. Solche Dinge. Und dann sozusagen dieser Mann, der mit einer Laute im Gepäck durch diese musikalischen Zentren irgendwie reist. So muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Abends für sich dann auch noch ein bisschen übt, frisch erworbene Notenblätter studiert und überlegt, was er danach spielen kann und wie das technisch zu bewerkstelligen ist. Und der sich einfach freut, dass er sozusagen sein Instrument immer dabei hat und ab und zu eben auch mal in Gesellschaft dann einbringen kann, also weil er dann irgendwo bei einer musikalischen Zusammenkunft einfach mitspielen darf. Aber dem das schon irgendwie auch alles klar ist. Also da merkt man dann, das ist dann die Freude am Musizieren. Und die Laute ist natürlich dann auch ähnlich wahrscheinlich wie eine Flöte. Ein Instrument, das kann man auch tatsächlich noch ganz gut mitnehmen. Das ist jetzt nicht so eine komplizierte Sache. Und das ist halt auch für den Privatgebrauch gut. Das kann man abends irgendwie seiner kleinen Reisegesellschaft machen. Da hat man noch ein klein bisschen Publikum, ein klein bisschen Gesellschaft und macht den anderen damit Freude und sich eben auch. Er sieht das alles. Er schätzt das alles. Es ist nicht so, dass er irgendwie schnöselig dahin geht und sagt, naja, also mich interessiert ja nur das und das und das, was entsprechend hoch angesehen ist. Sondern er macht auch, und auch von solchen Begegnungen berichten wir, er macht auch bei ganz einfachen musikalischen Zusammenkünften irgendwie mit. Irgendwie, das interessiert ihn alles. In Straßburg hört er die alten Meistersinger irgendwie, die für seinen Geschmack sehr altmodisches Zeug machen, aber immerhin, er ist auch da interessiert. Ja? Das ist tatsächlich ein sehr angenehmer Zug an diesem Herrn Uffenbach, dass der eben überhaupt nicht schnöselig ist, sondern einfach wachen Blicks durch die Welt geht und die Ohren aufsperrt und die Augen aufsperrt und sich allenfalls mal ein bisschen aufregt, wenn er genau mit Schnöseligkeit konfrontiert wird. Dass er hört, ja, jener Fürst hat eine wahnsinnige Antikensammlung, jener Fürst hat eine wahnsinnige Gemäldesammlung oder was hier, ein Patrizier oder so, und lässt aber das Publikum nicht rein, auch die Gelehrten nicht rein. Und da ist er dann schon auch empört, weil er sagt, ey, wir Leute, die wir uns für diese Dinge interessieren und die wir die Welt erkennen wollen, wir müssen doch zusammenhalten. Das Kunstsammeln als Statussymbol ist ihm fremd. Das findet er blöd. Das muss dem Erkenntnisgewinn dienen. Das ist das Entscheidende. Und auch Musik. Auch Musik nur als reine virtuose Darbietung, als reiner Sinneskitzel ist ihm dann zu wenig.
Ja, die Liebe zur Musik ist auch.
Die Liebe zur Musik, aber die wurzelt in der Lust an der Erkenntnis. Und ich glaube, da treffen sich dann plötzlich auch die Männer Uffenbach und Telemann, die natürlich an schönen Blüten interessiert sind, aber die tatsächlich auch ein biologisches, also heute würde man sagen, so ein pflanzenkundliches Interesse haben und sich da wirklich eingearbeitet haben und Diese Sammlung an kostbaren Gartengewächsen ist nicht ein Statusanliegen, sondern es hat was damit zu tun, dass man Sammlungen vervollständigt, dass man etwas erkennen will über die Welt. Also zum Beispiel eben auch über die biologische Seite der Welt, die körperliche, die physische Seite der Welt. Und das werden wir natürlich an diesem Konzertsonntag eher nicht so rausstellen, weil es geht ja um die Musik dann. Aber da ist Herr Uffenbach tatsächlich auch an vorderster Front dabei. Den interessiert der Vesuv genauso wie die antiken Statuen, die man in Pompeji und Herkulaneum gefunden hat. Ihn interessiert eine seltsame Pflanze am Wegesrand mindestens genauso.
Wenn aber euer Wohlgeboren in meinen neulichen Briefen ein Verzeichnis meines Gartenvorrats gefunden, so ist solches aus Irrtum hineingeraten, weil es in einen anderen Brief gehört, den ich nach Durlach laufen ließ. Überdem wusste ich damals noch nicht, dass sie ebenfalls der Blumenneigung zugetan wären. Indes will ich mir ihren besagten Irrtum zunutze machen und ihnen meinen Wahlspruch in dieser Sache mitteilen. Ich schäme mich nicht zu betteln und habe kein Gewissen beim Stehlen, doch ich gebe mich großzügig, wenn es mich wenig kostet. Naja, die beiden letzteren Sätze kann ich bei Ihnen nicht anbringen, wohl aber den ersteren. Ich gestehe demnach meine Unersättlichkeit in Hyazinthen und Tulpen, meinen Geiz nach Ranunkeln und besonders Anemonen und meine Begierde nach den mehrersten Zwiebelgewächsen. Ist Ihr Garten in guten Sorten von dergleichen fruchtbar? Je vous en demande quelques aumônes, bitte ich Sie um einige milde Gaben und bin mit der größten Hochachtung Euer Wohlgeboren, etc., etc., meines hoch zu verehrenden Herrn ergebenster Diener, Georg Philipp Telemann.
Andreas, diese über lange Jahre gepflegte Konzertreihe Seitenwechsel endet jetzt in einer Schwärmerei für Blumenzwiebeln. Was ist passiert? Warum geht es nicht weiter im Archäologischen Institut im Bad Nonsereit mit dieser Reihe?
Ja, die Universität nimmt jetzt relativ viel Miete für diesen Saal, was ich so nicht stemmen kann. Ich habe da eine kleine Förderung von der Stadt, vom Kulturamt. Aber ich konnte letztendlich in diesen 10 Jahren die Honorare auch gar nicht erhöhen, was eigentlich nötig gewesen wäre. Ich schaue gerade auf das erste Konzertplakat. Das war am 15.02.2015. Da hat diese Reihe gestartet. Letztes Jahr hatten wir 50. Jubiläum, also 50. Konzert mit Gästen vom GSO. Und ich denke, wir haben da viel getan, um diesen besonderen Ort in Göttingen bekannter zu machen, diesen besonderen Parthenonsaal mit der besonderen Atmosphäre und Akustik. Ich hoffe, dass die Besucher da auch so öfters mal auftauchen und diese Sammlung besuchen. Aber so unter diesen Bedingungen ist es schwierig, da weiter Konzerte zu machen.
Hältst du denn jetzt Ausschau nach einem anderen Ort? Hast du Ausschau gehalten nach möglichen Förderern? Denn es gibt ja doch einen großen Kreis von Stammbesucherinnen, die regelmäßig vorbeikommen und dann an den alten Gipsköpfen vorbeiflanieren, ja, und deren Anblick nochmal genießen.
Da müsste man jetzt neu überlegen und quasi neue Sponsoren finden. So weit bin ich noch nicht, dass ich da jetzt irgendwie eine Lösung hätte dafür.
Und von Seiten der Universität besteht kein Interesse.
Nicht erkennbar.
Diese Art musikalischer Unterstützung für einen besonderen historischen Schauplatz.
Das ist nicht erkennbar von Seiten der Uni.
Hältst du denn jetzt Ausschau nach einem anderen Konzertantenraum? Ich meine, das GSO ist aufgrund der Gebühren, die jetzt die Stadt Göttingen für das alte Rathaus beschlossen hat, zur reformierten Gemeinde gewandert. Hast du da mal Kontakt aufgenommen oder gibt es andere Räume, die vielleicht für weitere Seitenwechsel in Frage kommen?
Also es wird bestimmt weiter Konzerte geben, mit lauten Schwerpunkt auch. Wir haben auch gerade gespielt letztes Jahr in der reformierten Gemeinde. Das ist ein schöner Ort auf jeden Fall. Miete ist überschaubar, da muss man auch gucken, wie man das finanziert. Mit dem Städtischen Museum war ich schon kurz in Kontakt. In Kassel im Palais Bellevue gibt es einen schönen Raum. Das ist quasi direkt das Spohr-Museum nebenan. Da sind schöne Räumlichkeiten, wo ich auch schon jetzt Konzerte abgemacht habe.
Aber nicht also, für einen Sonntagnachmittagsspaziergang.
Verbindung mit dem Museum und mit der Musik war einfach ziemlich einzigartig. Und ich hoffe, dass man damit auch vielen Göttingern das mal zugänglich gemacht hat.
Auf der anderen Seite, kannst du dir nicht den einen oder anderen Abstecher auch nach Nikolausberg vorstellen, wo du ja auch in der Konzertreihe in der Klosterkirche engagiert bist?
Da bin ich ja quasi der Hauptorganisator für diese Konzertreihe. Da werde ich auch immer mal wieder auftauchen, auf jeden Fall. Mhm.
Also bis es einen anderen Raum für die Tradition der Seitenwechsel gibt, sollte man also nach Nikolausberg planieren und Ausschau halten, was da so los ist, auch mit der Laute.
Gerne.
Mhm. Und begleitenden Gerne. Instrumenten. Dann danke fürs Gespräch und auf gutes Gelingen am Sonntag mit Uffenbachs musikalischen Reiseunternehmungen.
Danke, Tina. Vielen Dank.